Hallo und herzlich willkommen zum Master Innovation Talks Podcast. Mein Name ist Anna Thüring, ich bin Masterstudentin an der Hochschule der Medien und habe diesen Podcast ins Leben gerufen. In diesem Podcast unterhalten wir uns zu den unterschiedlichsten Themen rund um Medien, Marketing, Management, Digitalisierung und Innovationen. Die heutige Folge ist schon unsere letzte Folge und wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Skills Aufsichtsräte und Führungskräfte heutzutage mitbringen müssen. Viel Spaß! Ich freue mich, dass wir heute mal wieder vollständig sind. Hallo Herr Professor Eichstelle, hallo Herr Professor Seitz.
Hallo.
Hallo.
Für diese letzte Folge haben wir uns ein besonderes Thema überlegt.
Ja, ich habe erst letztens Schulung gehabt, 3 Tage von Beirats- und Aufsichtsratskandidaten und Kandidatinnen. Und wir haben über Innovationsmanagement gesprochen, wir haben über digitale Marketing und Kommunikationskonzepte gesprochen. Und mir ist aufgefallen, dass es eine ganze Menge Vokabeln gibt und dass vielfach eben diese Senior Levels, Managerinnen und Manager oder jetzt halt angehende Beiräte und Aufsichtsräte, ja vor einer wirklichen Herausforderung stehen, diese Vokabeln alle zu lernen und einzuordnen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass dieser Transfer, du hörst dir was an, und du setzt es dann um, ganz schön schwerfällt.
Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel nennen oder was meinen Sie damit genau?
Also es fängt damit an, dass es verschiedene Innovationsmanagement-Konzepte gibt, also von Blue Ocean Strategy angefangen über Design Thinking, über Jobs to be done, also alles von herausragenden Persönlichkeiten konzipierte Innovationsmanagement-Ansätze. Es gibt natürlich fast ausschließlich international englisch gebräuchliche Begrifflichkeiten. Und dann kommt aber der Punkt, wo man dann so kleine Einstiegsbeispiele macht. Also auch in dieser Podcast-Folge hatten wir über Jobs to be done und Clayton Christensen von Harvard gesprochen mit seinen Milkshakes. Und jetzt kommt aber der Punkt, wie mache ich denn den Transfer? Braucht denn ein Aufsichtsrat, eine Aufsichtsrätin tatsächlich Know-how im Innovationsmanagement in der Durchführung? Und also die Vokabeln, das kriegen wir in dem Bereich, nachher werden wir ja vielleicht noch über digitales Marketing sprechen, in dem Bereich kriegen wir das mit den Vokabeln noch relativ leicht hin. Aber dann ist die Frage, was muss denn eigentlich tatsächlich ein Aufsichtsrat und eine Aufsichtsrätin selber im Innovationsmanagement sich involvieren können? Und ist das überhaupt sinnvoll? Und dazu haben wir eine ganz witzige Übung gemacht, und zwar haben wir die Technik des Reverse Brainstorming eingesetzt und haben gesagt, ja, was wäre denn, wenn die das nicht machen würden? Was könnte denn am schlimmsten Fall oder was könnte im schlimmsten Fall rauskommen und was wären die Konsequenzen? Und da auf einmal ist es dann richtig losgegangen. Also da hat dann jeder überlegt, was passiert, wenn ich nicht mich damit beschäftige, dann wäre ich mehr und mehr abgehängt. Und ich bin ganz weit weg und bin nur noch in dieser Kontrollfunktion, die ja nun nicht so sexy ist. Also die meisten Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte wollen nicht in dieses Gremium, nur um Compliance und Risikomanagementsysteme zu kontrollieren.
Ich glaube, was da ganz spannend ist, ist auch nochmal die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Rollen, die man ja hat. Ja, also die Aufsichtsräte auf der einen Seite, die natürlich eine Kontrollfunktion haben, und dann aber in Form von Beiräten sehr häufig auch noch weitergehende Funktionen haben, wo man dann eben sich auch Expertise reinholen möchte oder wo man sagt, hey, da sind besonders schlaue Leute dabei. Also ich glaube, da hat man einmal dieses Thema, was ein Aufsichtsrat macht. Spannend ist natürlich, was, wenn man da nochmal ins Management reinschaut, wie stark müssen die eigentlich im Detail wissen? Wie stark müssen die eigentlich im Detail über diese vielen Vokabeln und über diese vielen technologischen Veränderungen machen? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Philosophien. Und ich habe da neulich eine sehr schöne Zusammenfassung gefunden, nämlich die einfach davon ausgegangen ist, hey, wie füllt denn der Manager oder die Führungskraft ihre Rolle aus? Also füllt sie eher als Leadership aus? Also sprich, ich gebe ein Ziel vor, ich mache die Motivation, ich bringe die richtigen Leute rein? Oder füllt sie die Funktion eher so aus, dass man quasi sagen möchte, hey, ich bin eigentlich der Coach, ich tue meine Leute dazu bringen, dass sie das machen können. Ich helfe ihnen, ich bin unterstützend. Beide Rollen braucht man in unterschiedlichen Funktionen. Und je nachdem, welche Rolle ich einnehme, je nachdem brauche ich entweder mehr oder weniger Fachwissen. Ja, wenn ich rein das Leadership mache, dann kann es sein, dass das Fachwissen gar nicht so wichtig ist. Wenn ich manage und die Leute anleite und coache, dann brauche ich dieses Fachwissen auf jeden Fall. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist, wenn die Leute sich über ihre Rolle nicht klar sind. Also wenn der Aufsichtsrat glaubt, er ist ganz smart in der Innovationsthematik, die er aber nur halb verstanden hat, reinregiert quasi. Der Aufsichtsrat, jetzt mal der formale Aufsichtsrat, wird es weniger tun, aber in so einem Beirat, da habe ich schon erlebt, dass die Leute sich für sehr, sehr smart halten und dann wirklich das Management auch in interessante Richtungen drücken können. Und das kann dann sehr schlimm sein. Und das Gleiche ist eben auch mit dem Leader, der sagt, hey, ich bin aber gleichzeitig auch Manager und ich kann auch alles, und der dann so zum Micromanager wird und die Leute gängelt und dann die guten Leute verliert.
Ja. Aber jetzt habt ihr ja vielleicht, sowohl ihr beide als auch unsere Zuhörerinnen, wenn ich Aufsichtsrat und Aufsichtsrätin gedacht habe, an ältere Damen und Herren 60 plus gedacht. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Thema. Also ich bin in der skurrilen Situation gewesen vor 4 Jahren, da war ich noch keine 60, dass ich in einem Nominierungsprozess war und man mir gesagt hat, naja, wir nehmen jetzt den erfahreneren Kollegen und die Kollegin, die 2 anderen, weil du bist ja noch jung. Und das ist natürlich wirklich eigentlich ein Scherz, oder? Dass man sagt, also mit damals 57 bist du eigentlich viel zu jung für solche Gremien. Und damit ist natürlich auch die Frage, Jürgen, was du gerade sagtest, welche Aspekte kriegst du rein und wie nah bist du eigentlich noch an einem Technologiewandel, der gerade stattfindet?
Ja, absolut. Ich meine, das ist, glaube ich, so, in allen Diskussionen, die wir haben, ist was ist repräsentiert in dem jeweiligen Gremium, und das kann natürlich ein großes Risiko sein. Ich meine, das bezieht sich über die Politik, über die Aufsichtsräte, über das Management, und meistens ist es so, dass man natürlich was verpasst, wenn nicht die richtigen Leute repräsentiert sind. Also wenn nur eine gewisse Generation, Alter oder gewisse Geschlechter ist, dann kann man natürlich Chancen einfach verpassen, weil man den Einblick nicht hat, weil niemand so viel Insights hat, dass er dann überhaupt rangehen kann. Diese Zusammensetzung spielt natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Wobei uns natürlich von der Ausbildung her kommt, und ich meine, du machst das ja, du bildest ja Aufsichtsräte in diesem Bereich aus. Uns interessiert natürlich, was kann und soll man den Leuten beibringen? Also ist es überhaupt hilfreich, dass man sagen kann, hey, ich bringe denen einfach was halb bei und bringe denen jetzt ein bisschen Innovationsmanagement bei? Erreiche ich damit eigentlich wirklich was mit unserem Curriculum? Oder ist es überhaupt gar nicht der richtige Hebel? Ich glaube, das ist auch immer ganz spannend, dass man sich überlegt, wie kann man denn eine Veränderung real herbeiführen? Also ist die Veränderung dadurch zu lösen, dass man andere Leute reinholt? Ist die Veränderung durch Weiterbildung machen? Was ist eigentlich das richtige Instrument, um entsprechend diese Veränderung herbeizuführen? Das habe ich immer wieder festgestellt, weil die Leute versuchen teilweise Einstellungen von Mitarbeitern durch Schulungen zu ändern, was natürlich absolut null möglich ist. Was ich aber immer wieder höre, wo ich sage, ja, die sollen jetzt durch deine Schulung gehen und danach sollen sie eine neue Einstellung zum Unternehmen haben oder ähnliches. Und das finde ich immer ganz spannend, wie die Ziele zwar oftmals recht klar sind, aber dann zu den falschen Instrumenten gegriffen wird.
Ja, jetzt ist das natürlich im Innovationsmanagement so, aus meiner Erfahrung, dass wir eigentlich schon hinkriegen durch die Prozesse, durch die Management-Tools und Approaches, dass wir alle mitnehmen. Also das kriegen wir gut hin, aber auch die Diversity, die du gerade angesprochen hast, die wir dann in diesen Workshops zusammenstellen, die ist schon so breit und so bunt und divers, dass es wirklich auch viel vielschichtige Ansätze gibt, die natürlich dann in der Umsetzung von Innovationen bis hin zur Richtung Produktentwicklung natürlich auch dann viel Fleißarbeit in der Nachfolge bedeuten. Im anderen Feld ist natürlich die Frage, also Digital Marketing, digitaler Dialog, europäische Gesetzgebung. Es ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, durch die europäische Gesetzgebung, durch die Vokabeln, die da stattfinden, durch technische Setups. Wer weiß heute schon, wie funktioniert das mit Cookie-Blogging in Browsern, wie ist das mit der Voreinstellung, was ist denn tatsächlich real mit Third-Party-Cookies noch möglich? Und die Zuhörerinnen werden jetzt gedacht haben, Moment mal, jetzt spricht er über Cookies, was ist das denn überhaupt? Das heißt, man muss erstmal überhaupt ein Weltbild kreieren, ein technisches Weltbild. Mir fällt das nicht schwer, weil ich das seit 40 Jahren mache, weil ich halt einfach, ich bezeichne mich übrigens auch als Digital Native, weil ich bin da so reingeboren in die komplette Entwicklung der letzten 40 Jahre, ist aber nicht die gängige Definition.
Gut, das eine ist das, glaube ich, also im Digital Marketing ist es natürlich wahnsinnig, wie schnell da Innovation reingekommen ist, wie sich die ganze Branche da verändert hat. Und ich glaube, da ist das eine, das zu verstehen, und das andere ist natürlich dann auch daran zu glauben, dass das wirklich die neue Welt ist. Ich beobachte an mir selbst, wenn ich jetzt die Web3-Entwicklung anschaue, dann gehe ich da ganz tief, ganz offen, versuche mich ganz tief reinzuarbeiten, bin aber trotzdem natürlich immer so mit einem Bein noch in meiner Web2-Welt, in dem, wo ich groß geworden bin. Das heißt, ich gucke es auch immer so ein bisschen kritisch an. Und dann hat man natürlich andere, die darin wiederum nativ sind, die sagen, hey, nee, das Marketing war ja schon immer so. Und dann eben, beides hat eine Chance, aber wenn sich natürlich eine Technologie durchsetzt, dann sind natürlich die, die viel tiefer drin sind, die erfolgreicheren. Und in den letzten Jahren hatten wir es meistens so, dass die Techniken, wo die Leute erstmal kritisch drauf geschaut haben oder dass sehr viele sich extrem gut durchgesetzt haben. Ja, also ich erinnere mich noch im digitalen Marketing, als wir Diskussionen darüber geführt haben, ist es eigentlich richtig zu versuchen, Leute technisch zu identifizieren und nicht nur über Umfelder, und ist das überhaupt funktional, und was heute Standard geworden ist, wo eigentlich jeder sagt, okay, also es gab es mal einen anderen Weg, das Ganze zu planen, und ich glaube, die Geschwindigkeit spielt da eine Rolle, aber eben auch die Unsicherheit über den Impact von Technologie. Und da kann man ja oft auch falsch liegen. Also ich bin vor 2 Jahren bin ich komplett falsch gelegen, was das Thema Voice angeht. Da war ich sehr euphorisch für Voice, also für Audioassistenten. Und eine ziemliche Enttäuschung, was da passiert ist. Keine Innovation, nicht weitergegangen, kaum Nutzung dahinter. Bin richtig gelegen mit dem Thema Podcasts, Audio, dass das gut kommt. Also ich bin da nicht komplett falsch gelegen, was das Thema Audio-Interface angeht, aber so die Alexas der Welt habe ich komplett überschätzt.
Ich glaube, was auch viele überschätzt haben oder worauf viele gewartet haben, sind diese Brillen, die auch sich nie durchgesetzt haben.
Also AR, VR, ja.
Und oftmals ist das ja so ein kleiner technischer Punkt, der da fehlt. Also bei den Voice-Assistenten ist es ja so, die sahen schon super gut aus, wenn man sie die ersten paar Male benutzt hat. Wenn man aber mehr benutzt hat, hat man gemerkt, es ist einfach noch immer schlechter, wie wenn ich es eintippe. Der Mensch ist einfach besser darin, sich an die Maschine anzupassen, wie dass die Maschine unsere Sprache lernt. Bei den Glasses ist es einfach so, ich meine, das sieht man aus, wenn man so ein Ding aufhört. Also selbst die sexy Dinger mit Snap, das will kein Mensch machen. Und damit war es auch schon wieder tot. Die Frage ist, wann kommt der technologische Sprung, wo die Glas so unauffällig ist und wo es so gut ist, dass die Leute sagen, ja, ich mach's. Und da fehlt mir völlig jegliche Einschätzung zu sagen, ist es in 5 Jahren, 10 Jahren, fehlt mir.
Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also wir hatten, ihr seid zu jung, um euch dran zu erinnern, 1993 hatte Steve Jobs das iPad schon erfunden. Das heißt also, das gab schon mal, das Gerät hieß Newton und konnte eigentlich alles, was ein iPad kann. Es war nur etwa so dick wie ein richtig dickes Buch, weil halt die Batterie noch nicht so weit war. Also manchmal sind es auch solche Kleinigkeiten. Ich glaube, es gibt so Gesamttendenzen, wo da steckt so eine Wahrheit dahinter. Der Zeitpunkt wird schwierig. Aber worauf ich eigentlich raus will, ist das Thema, ist es denn die persönliche Präferenz, die entscheidet oder entscheiden darf? Und das also gerade in einem Corporate Kontext. Machen wir das Beispiel, du hast gerade so in einem Nebensatz Web3 gesagt. Ich habe heute einen Fachvortrag gehört, heute Morgen, vor unseren internationalen Studierenden. Und da war einer unserer Absolventen, super Fachmann in diesem Bereich. Und der hat Web3 vollkommen interpretiert in Richtung NFTs und hat gesagt, ja, das mit dem Metaverse, das hat sich ja schon gezeigt, das wird nichts. Das war jetzt aber für mich eine persönliche Interpretation. Das heißt also, das Thema Metaverse, also wenn man so will, es gab einfach vor vielen Jahren schon mal Second Life. Mercedes hatte tatsächlich ihre C-Klasse damals präsentiert in Second Life. Das war mal nach dem Dotcom-Niedergang tatsächlich das Asset-Revival wieder von einer neuen Technologie. Second Life hat es nicht überlegt, aber jetzt kommen wir in eine neue Arbeits-, Best Work, Work 4.0, wie auch immer die neuen Konzepte heißen. Anna sitzt in Ibiza gerade, wir sitzen in Karlsruhe, Stuttgart, wo auch immer. Wir haben uns hier zusammengeschaltet und solche Begegnungsräume, die werden einfach kommen. Ob die jetzt schon kommen, wie die aussehen, wie performant die sein werden, ob die gleichzeitig 1000 Leute oder 1500 da reinlassen kannst oder nicht. Unsere Freunde von Deconium in Stuttgart haben das erst letzt probiert, haben so ein Deconium Land programmieren lassen, so ein Metaverse. Und die Performance war leider nicht ausreichend und sind einige Sachen abgeschmiert. Aber ist deswegen diese Richtung falsch? Ich glaube nein. Und jetzt ist auch wieder genau der Punkt, ich sage, ich glaube nein. Dann sagt Jürgen vielleicht, oh, ich glaube schon. Anna sagt, ja, sowieso, weil ich will hier von Ibiza aus, ich will da gar nicht mehr weg. Nein, aber ganz ehrlich, also wie kommen wir eigentlich zu einer Einschätzung von Potenzialen, die dann wirklich verlässlich ist für Aufsichtsräte und Vorstände? Das ist ja eigentlich das Thema.
Ja, schwierig. Ich glaube, wir haben viel über Methoden und Vokabular gesprochen oder über technisches Know-how. Aber was, glaube ich, immer mehr die größere Rolle auch spielt, ist, dass man einfach die gewisse Flexibilität bietet und mit seinen und auch diese sozialen Skills hat, auch als Führungskraft. Nicht vergisst, dass das Menschen sind, die für einen arbeiten und dass nicht nur um die technischen Entwicklungen geht, sondern auch welchen Lifestyle bringen die mit, welchen Lifestyle kann ich den Leuten bieten und wie kann ich die Arbeit an das Leben der Leute anpassen und vielleicht nicht mehr
absolut
anders.
Absolut, also ich bin 100% genau dieser Auffassung, dass eben die Führungs-, also die Arbeit von Führungskräften von Kräften ist die letzten 30 Jahre nach meiner Beobachtung immer anspruchsvoller geworden. Also als ich meinen ersten Abteilungsleiterposten Anfang der 90er übernommen habe, hatte ich noch einen Chef, der gar nichts zu arbeiten hatte. Der war ein vollständiger, einfach nur so ein Puffer. Das heißt, also der hat gewartet, bis einer kommt mit einem Problem und er hat es dann für die anderen gelöst. Das hat sich vollständig geändert. Heute haben wir diese hybriden Welten, diese Mitarbeiter, die 100%, also Anna, sorry, sie wollen doch nicht mehr, keine Ahnung, 48 Wochen im Jahr, 5 Tage die Woche in ein und dasselbe Büro laufen, oder?
Unter gar keinen Umständen.
Und das heißt, wir müssen schlicht und ergreifend eine Lösung finden. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung für die für die Führungskräfte der Zukunft, dass wenn sie diese super flexiblen, interessanten, innovativen Mitarbeiterinnen gewinnen wollen, dass sie denen eben auch was bieten müssen. Und dann musst du dir als Führungskraft, wenn du halt deine Leute nicht mehr sozusagen morgens zufällig auf dem Gang oder an der Kaffeemaschine triffst, dann müssen eben auch digitale Plattformen auf der einen Seite zu etwas werden, was mehr diese zufälligen Begegnungen auch ermöglicht. Oder man muss sich zum Kaffee trinken, zu informellen Treffs einfach verabreden. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass man tatsächlich dann eben auch, wenn man dann gemeinsam in Präsenz da ist, dann sucht nicht jeder sein Eck und Arbeit vor sich hin, sondern dann nutzt man die Zeit der Präsenz auch nochmal ganz anders. Weil arbeiten kann man von überall.
Ja, und ich glaube auch gerade das Thema Zeit ist ein guter Punkt. Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich über mich zumindest behaupten, dass es bei mir eigentlich viel effektiver ist, wenn ich weniger Stunden am Tag arbeite. Ich schaffe das Gleiche, wie wenn jemand von mir erwartet, dass ich diese 8 Stunden wirklich irgendwo anwesend bin. Und das ist aber auch ein Thema von Kontrolle, die man lernen muss abzugeben und das Vertrauen zu haben, dass die Leute ihren Job machen, auch wenn sie ihn in weniger Stunden machen. Und das ist, glaube ich, so wichtig, auch so dieses Vertrauen aufzubauen untereinander in einem Team und zwischen Führungskräften zu ihren Mitarbeitern, dass man da auch loslassen kann, dass es nicht die gesetzten Bürozeiten mehr gibt und in der Zeit alle anwesend sein müssen.
Kann ich nur zustimmen, aber ich glaube, das ist eben auch wieder, da kommen wir wieder zur Ausgangslage zurück, selbstverständlich das Management. Was ist das Selbstverständnis des Managements, was ich da tue? Ja, und das Selbstverständnis des Managements sorgt für die anderen. Und ich glaube, es ist gut genug Druck reingekommen jetzt, dass man sagen muss, von den Arbeitnehmern wird es auch entsprechend gefordert. Und es ist auch gut, aber ich sehe auch schon Firmen, wo es sich halt umdreht gerade. Also wo man in gewisser Weise den Druck jetzt wieder aufbaut und die Tatsache, dass eben jetzt Online-Meetings standardmäßig sind, eher zu noch mehr Druck führen, weil man sagt, ja, selbst wenn du auf Reisen bist, musst du ja trotzdem immer zur Verfügung sein. Und also es gibt auch schon Leute, die sagen, es dreht sich jetzt eher um, es wird eher wieder unmenschlicher. Und ich glaube, das ist am Schluss ist das ein Thema, was ganz stark mit der Selbstverständnis der Führung zu tun hat. Ja. Ist natürlich einfacher in Branchen und Märkten, die gut funktionieren. Aber wenn man sich überlegen möchte, wenn man jemand raten möchte, wo willst du hin, das abzuklopfen, wie sieht das Management eigentlich arbeiten, wie wollen die arbeiten, was sehen die, da weiß man eigentlich schon, was dann passiert, was mit Einstellung da passiert. Das hat ganz wenig, natürlich gibt es viele Branchen, wo es auch gar nicht anders geht, wo man vor Ort arbeiten muss, körperliche Arbeit etc., aber in den meisten Branchen, worüber wir ja reden, in Medienbranchen, wo es einfach geht, muss man sagen, tut mir leid, da hängt es daran, wie steht das Management dazu. Ja.
Aber ich finde es total interessant, wir kommen ja von Know-how, von der Technik, von den Vokabeln und jetzt kommen wir am Schluss dann halt doch wieder zu einem Thema Leadership und wie gehen die Führungskräfte damit um. Es gibt in der letzten Ausgabe von Harvard Business Review unter der Überschrift 7 Tensions Today's Leader Must Navigate, da wurden 1000 Führungskräfte befragt und die große Herausforderung war, sowohl seinen eigenen Sweet Spot, also sozusagen zwischen dem, der die Macht zentral halten will und dem, der die Macht teilen möchte zwischen dem Taktiker, dem Visionär, zwischen dem Konstanten und dem Adaptiven, zwischen dem Perfektionist und dem Accelerator. Also da gibt es eine ganze Menge von Dimensionen. Und dass die Führungskraft erstmal in der Selbsterkenntnis ihren eigenen Sweet Spot erkennen muss, wo fühle ich mich eigentlich wohl, dann den Sie nannten das, fand ich interessant, die Sweet Range, zu gucken, wo fühle ich mich denn noch wohl? Und dann kommt aber der entscheidende Schritt, und da sind wir beim genau gleich, was wir vorhin gesagt haben, zu der Technik, zu den Vokabeln, dann muss ich eigentlich nochmal reingehen und sagen, was ist denn eigentlich notwendig für meine Mitarbeiter, für meine Branche, für meine Kunden, um entsprechend langfristig erfolgreich zu sein?
Ja, und ich meine, die Diskussion ist ja schon sehr alt. Also es gab jetzt gerade wieder in einer der Chatgruppen, in der ich drin bin, ging es wieder um so Top-Artikel und da kamen jetzt von Harvard irgendwie die Top 100 Artikel raus, die so das letzte Jahrzehnt geprägt haben soll oder noch länger. Und wenn man sich nur die Liste durchschaut, was die Überschriften der Artikel sind, ist es hochspannend, wie viele Führungsthemen dabei sind. Also es sind ganz moderne auch Sachen dabei, also es ist schon so auch Design Thinking dabei und irgendwo man sagt, okay, da kam eine neue Idee rein, aber wenn man sich durchschaut, die Top-Artikel, das ist immer wieder Leadership, ja, immer wieder Leadership, immer wieder, wie Mensch, manage ich eigentlich, wie ist das Selbstverständnis? Und wahrscheinlich, das ist jetzt aber ein bisschen Hypothese, ich habe jetzt natürlich nicht alle 100 Artikel gelesen, aber wenn man sich es wahrscheinlich genau anschaut, dann werden sich da auch viele Thesen wiederholen, weil es eben auch Dinge sind, die es dann auch immer wieder jedes Management für sich neu, jede Generation für sich neu entdecken muss, ja. Also ich glaube, Nummer 1 Artikel war Managing Oneself von Drucker, What Makes a Leader von Goldman. Also allein wenn man schon oben runter schaut, weiß man schon, da kommt man nicht drum rum, über Leadership nachzudenken.
Tja, das ist doch die Quintessenz, oder? Also Technik ist wichtig, Leadership ist wichtiger.
Ja, kann man unterschreiben. Kann man unterschreiben. Und vielleicht können wir den Link zu diesen Harvard Top 100 auch verlinken in unseren Shownotes. Genau. Tata, das war mal richtig. Ja, dass wir mal das machen, was man im Podcast machen sollte, nämlich auch die Shownotes pflegen, ja.
Auf jeden Fall kommt das in die Shownotes. Ihr findet unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Das wollte ich auch schon immer mal sagen. Auch wenn das jetzt die letzte Folge ist, könnt ihr alle anderen Folgen gerne nochmal nachhören. Und es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und vielleicht gibt es ja irgendwann eine zweite Staffel.
Auf jeden Fall. Tja, alles Gute nach Ibiza und Jürgen, wir sehen uns.
Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.